Regie, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo liebe Skifreunde, wir melden uns mit einer neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Mein Name ist Lukas Zara, auch heute bei mir der liebe Tobias Ruf von Chiemgau24.
Hallo, servus.
Wir haben heute ein Interview für euch, und zwar ein Interview mit Alexandra Meisnitzer. Sie ist ehemalige Skirennläuferin, ehemalige Gesamtweltcup-Siegerin und heute als ORF-Expertin tätig. Und wir haben ja eine gute Stunde mit ihr geredet über sehr viele Dinge eigentlich, über einerseits den Weltcup-Kalender, der jetzt zurzeit noch nicht ganz feststeht, auch ein bisschen über ihre aktive Karriere, ein bisschen über das Kräfteverhältnis im Frauen-Weltcup. Ich finde, es ist sehr gut geworden. Es war wirklich, es waren ein paar sehr interessante und lustige Anekdoten auch dabei. Da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, aber bevor wir ins Interview starten, wollen wir euch noch einen kurzen Fahrplan geben, wie wir denn bis zum Saisonstart in Sölden Mitte Oktober vorgehen wollen.
Genau, wir haben ja unsere Sommerpause vor knapp 2 Wochen beendet mit dem Interview mit Maria Höfel-Riesch nach dem Karriereende von Vicky Rebensburg. Da könnt ihr natürlich sehr gerne nochmal reinhören. Dann habe ich gesagt, Lukas, wir brauchen mal wieder ÖSV-Input. Ja, und Lukas, du hast geliefert, du und Alexandra, ihr habt geliefert. Ich durfte auch dabei sein. Wirklich tolles Gespräch. Und dann, wir werden auch gleich mit Alexandra da natürlich drüber sprechen. Es steht noch in der Schwebe, wie der Weltcup-Kalender denn wirklich aussehen wird. Ja, es gibt Sachen, die wir schon wissen, also dass die Nordamerika-Rennen zum Beispiel abgesagt wurden. Aber wie konkret der Kalender dann sein wird, es wird gerade sehr viel spekuliert und es dringen auch schon so Häppchen durch, wie er aussehen wird höchstwahrscheinlich. Könnt ihr gleich alles hören im Gespräch mit der Alexandra. Aber eine fixe Entscheidung gibt es am 3. Oktober. Und deswegen sieht unser Fahrplan bei Après-Ski, dem Alpin-Podcast, jetzt so aus, dass wir eben diesen Tag abwarten. Und wenn der Kalender veröffentlicht ist, in der Woche danach, werden Lukas und ich genau darüber sprechen, wie sieht der Kalender aus, was ist neu, wie hat er sich entwickelt. Ich bin mir sicher, es wird da sehr, sehr viel zu erzählen geben. Ja, und eine Woche später steht dann auch schon die Saisonvorschau an. Wir werden es diesmal anders machen, da es wirklich noch so unsicher ist, wie sich die Saison genau verhalten wird, werden wir das als reine Sölden-Vorschau im Endeffekt dann auch zur Sendung bringen. Und ja, das ist so jetzt erstmal der Fahrplan. Heute Alexandra Meisnitzer, dann in knapp 2 Wochen sprechen wir über den Kalender, dann schauen wir auf Sölden voraus und ja, dann würde ich sagen, Lukas, wir nähern uns so langsam dem Winter.
Genau, ja. Deswegen starten wir mit einem Gespräch mit Alexandra Meisnitzer. Sie gibt Einblicke ins Training von Michaela Schifrin. Sie sagt auch, warum ihr das Herz blutet, wenn es einen Parallelslalom in St. Moritz gibt und vieles mehr. Also viel Spaß mit dem Interview mit Alexandra Meisnitzer. Sie ist Gesamtweltcup-Siegerin der Saison 1998-99, zweifache Weltmeisterin, dreifache Medaillengewinnerin bei Olympischen Spielen. Sie hat 14 Weltcup-Siege eingefahren und stand 44 Mal auf dem Podest. Alexandra Meisnitzer ist heute bei Après-Ski zu Gast. Servus, Alexandra.
Ja, hallo. Freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Alexandra, gleich zu Beginn, wie geht's denn dir? Wie war der Sommer, vor allem in Zeiten von Corona für dich?
Ja, ich denke, da geht es mir gleich wie ganz vielen anderen halt schon sehr speziell. Der Sommer war in dem Fall sehr besonders, weil ich halt so viel wie noch nie zu Hause war. Also ich war noch nie in meinem Leben so viel in meiner Wohnung. Ich habe immer im selben Bett geschlafen und das war schon mal ein bisschen anders, weil normalerweise bin ich eben sehr viel unterwegs mit Vorträgen, Moderationen. Und somit war ich die ganze Zeit in Salzburg. Einerseits habe ich es genießen können, aber andererseits fehlt es mir schon ein bisschen das Rauskommen und ja, es ist schon eine Challenge. Ich merke, dass sich viel verändert. Man bekommt Absagen und muss im Grunde wieder ein bisschen neu orientieren, aufstellen. Aber ich glaube, es ist auch eine große Chance, um vielleicht auch mal ein bisschen umzudenken. Jetzt Richtung Winter hin wäre ich natürlich schon ein bisschen zappelig, weil ich natürlich hoffe, dass speziell der Winter einigermaßen gut funktioniert. Speziell, wenn man in einer Region wie Salzburg lebt, dann weiß man, wie entscheidend das ist, auch wirtschaftlich gesehen. Und deshalb, ja, hoffe ich, dass wir alle recht diszipliniert sind und dann wieder viel gemeinsam auf der Piste sein können.
Ja, du hast jetzt auch schon den wirtschaftlichen Aspekt ein bisschen angesprochen. Du bist ja auch unternehmerisch sozusagen direkt betroffen durch die Corona-Krise mit deinem Restaurant-Genussprojekt. Kannst du das vielleicht kurz vorstellen? Du führst ein Restaurant.
Ja, ich bin beteiligt, das ist mir gehört zur Hälfte und das eh schon seit 2006, glaube ich, also schon ewig. Und was wir geplant haben, was wir vollzogen haben, das war ein Standortwechsel. Wir sind letzten November in die Innenstadt gezogen und das ist natürlich jetzt schon alles ziemlich spannend worden. Also mit der Neueröffnung und Corona dazu. Wir haben mit vielen Dingen natürlich nicht gerechnet, aber auf der anderen Seite muss man schon dazu sagen, also jammern tut man nicht. Man muss vielleicht ein bisschen umdenken und wir versuchen wirklich das Beste draus zu machen und merken, die Menschen gehen schon raus, die Menschen wollen qualitativ hochwertig essen. Also man hat schon Gäste und ich glaube, es ist umso wichtiger, dass man da dann drauf schaut. Und der Tourismus, das ist natürlich ist Salzburg zum Beispiel schon ziemlich abhängig vom Tourismus, aber trotzdem gibt es viele Einheimische, die das Ganze dann unter Anführungszeichen wieder gut machen, oder es ist einfach anders wie sonst. Und ich glaube, wir müssen nicht ein bisschen raus aus der Komfortzone, dass wir alles so machen, wie es schon mal war, sondern dass man sich wieder ein bisschen neu aufstellt. Und das ist bequem wahrscheinlich, nicht wirklich, aber dennoch, ja, wie gesagt, jammern wollen wir nicht. Es funktioniert ganz gut und freuen uns natürlich dann schon, wenn man einfach wieder länger beieinander sitzen kann und sich keiner mehr Gedanken machen muss, ob man eine Maske tragen soll.
Das heißt, ihr habt während der Corona-Krise den Standort gewechselt und eigentlich eine neue Location aufgemacht?
Gewechselt haben wir schon im November, aber es war natürlich, wenn man den Standort wechselt mit der Neueröffnung, man braucht normalerweise schon ein bisschen Zeit, bis man dort dann auch ankommt und bis man an diesem Ort dann auch wahrgenommen wird. Es ist recht gut angelaufen, aber mit Corona dann natürlich eine Phase, wo wir mal Zeit gehabt haben, um zu reflektieren und sagen, na, vielleicht geht man es doch ein bisschen anders an. Und das haben wir schlussendlich auch gemacht. Für uns das oberste Ziel oder die Priorität waren natürlich unsere Mitarbeiter, dass man sie alle halten können und das ist relativ gut gelungen. Also wir sind zufrieden, so wie wir über die Zeit gekommen sind bis jetzt und es ist natürlich auch das ganz große Ziel, dass wir das genauso fortführen, wenn es auch anders ist oder wenn es auch vielleicht einmal ein bisschen ruhiger ist. In Panik darf halt keiner verfallen und wir schauen halt auf unsere Salzburger so gut es geht, weil Touristen sind halt ja schon relativ wenige da.
Wenn man dich oder deine Karriere ein bisschen verfolgt, du wirst jetzt sicher auch viel Sport getrieben haben, denn du bist ja ORF-Expertin und auch Kamerafahrerin für den ORF. Und ja, kannst du da irgendwie schon einschätzen, wie das in der kommenden Saison ausschaut? Kennst du da auch schon ORF-Einsatzorte oder wie wird das ablaufen?
Gut, das wird sehr spannend und egal mit wem man spricht, im Grunde sind es Spekulationen. Gell? Man hört es bei ganz vielen Interviews von Experten. Wichtig wird sein für uns, dass wir fahren. Ich sage, das Sportevent speziell im TV genießt momentan ja schon ein sehr hohes Ansehen. Man merkt es bei den Fußballspielen, auch wenn es Geisterspiele sind oder in der Formel 1, die Quoten sind sehr hoch, also das Ganze funktioniert sehr gut. Und bei den Skifahrern wird es genauso sein. Wichtig, es geht darum, dass wir Rennen fahren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst die Verbände nicht überleben, wenn die Sponsoren nicht präsentiert werden können. Wichtig ist, dass wir fahren und da freue ich mich sehr, dass Österreich, wie in Spielberg schon bei der Formel 1, dass wir wieder die Vorreiterrolle haben, dass wir hoffentlich in Sölden schon mal richtig gut abliefern, dass man sagt, okay, das funktioniert und mit der Struktur kann man dann endlich weitermachen. Gut, die Nordamerika-Rennen, die sind gefallen. Es war ein bisschen zu erwarten, dass man die großen Reisen vermeidet. Aber wenn man dafür dann wieder zwei Super-Gs hat in St. Moritz, da bin ich mir sicher, die Schweizer werden es auch hervorragend machen. Und mit jedem Rennen werden Erfahrungen gewonnen. Und im Skifahren kommt der Pluspunkt dazu, wir haben keinen Körperkontakt. Und ja, ich denke schon, dass man das, wenn man es gut plant, gut über die Bühne bringen kann. Also so gesehen bin ich sehr zuversichtlich. Wie sie sich dann gestaltet, werden wir sehen, aber ich hoffe schon, dass wir einfach gute Bilder oder einfach gute Rennen liefern können via TV. Und wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass es besser wäre, wenn Zuschauer sind, natürlich, weil ich gehe davon aus, dass kaum, also ich glaube nicht, dass wir in der gesamten Saison irgendwann Zuschauer dabei haben werden. Und wenn man sich dann Kitzbühel oder Schladming oder so vorstellt, ohne Zuschauer, das wird schon anders, aber auf der anderen Seite haben wir manchmal Rennen wie zum Beispiel zu Beginn immer in Lake Louise, die Speedrennen, das sind ja sonst auch nicht Zuschauer. Also Und während, sagen wir, speziell bei einer Abfahrt, im letzten Abschnitt oder so, da stehen nicht die Massen an Menschen und schauen sie das an, sondern das ist, ich sage, im Speed-Bereich wird es weniger auffallen als natürlich bei den technischen Disziplinen, wo man auf der Seite stehen kann. Aber im Grunde geht es darum, dass man eine gute Fernsehübertragung macht und das abliefert. Ich glaube, das ist auch unser, ja, ein bisschen, da stehen wir in der Verantwortung, dass wir das machen, dass wir die Bilder oder die Ski-Events jetzt ins Wohnzimmer liefern.
Alexander, darf ich vielleicht mal fragen, ob es schon konkretere Pläne gibt vom ORF zum Beispiel, dass man, man hat es in anderen Sportarten jetzt gesehen, also ich vergleiche es zum Beispiel mit der Formel 1 bei RTL hier in Deutschland. Die waren immer an der Strecke, haben da ihre Moderation gemacht, haben von dort kommentiert, aber aufgrund von Corona findet das Ganze jetzt im Studio in Köln statt. Gibt es schon nähere Informationen, wie bei euch die Übertragungen laufen werden? Oder hast du vielleicht selber auch, kannst du dir zum Beispiel vorstellen, dass das Ganze jetzt nicht mehr direkt von der Strecke präsentiert wird, sondern zum Beispiel auch von einem Studio?
Vorstellen kann ich mir schon, aber Gott, zuerst einmal zum Ersten, es ist, ich habe bisher noch nicht die exakte, ich habe noch keine genauen Informationen. Das ist, wir haben jetzt noch 3 Wochen, glaube ich, oder wie lange haben wir noch 3 Wochen? Ein bisschen mehr, bis zum ersten Weltcuprennen. Am 3. Oktober findet der FIS-Kongress statt. Ich glaube, dass wir da dann einige Infos kriegen werden, mitunter die Entscheidung, ob wir die Weltmeisterschaft nach Saalbach bringen können. Und da, glaube ich, werden wir viel Neues erfahren. Aber es wird, ich sage mal, beim Skisport ist es so, also live, vor Ort live übertragen, haben bei uns sowieso nicht 17 Stationen. Also man muss schon nochmal unterscheiden, bei der Formel 1, das ist ja internationaler, da hast du viel mehr Fernsehstationen vor Ort. Bei uns ist es so, bei den Skifahrern, da ist halt für mich das, ist jemand da vom deutschen Fernsehen, dann ist der ORF da, man, die Schweizer, aber selbst die sind nicht immer da. Vor Ort sind im Grunde immer nur wir, also der ORF übertragt jedes Rennen live. Das ist die einzige Station. Und es wäre natürlich schade, wenn wir nicht vor Ort wären, weil was wir machen, ist zum Beispiel die Kamerafahrt oder dann auch die Streckenbesichtigung. Und darum hoffe ich natürlich schon sehr, dass wir vor Ort sein können, um das mitgeben zu können, weil da bringt man natürlich eine ganz andere Atmosphäre rüber, als wie aus dem Studio. Gut, wenn es eine Notlösung ist, dann übertragen wir natürlich aus dem Studio auch, aber ich denke mal, nachdem es nicht so ein Riesendross ist, was Fernsehen anbelangt, was die Moderatoren anbelangt, denke ich mal, bin ich da sehr positiv, dass sie uns hoffentlich mitnehmen. Also es wäre sehr, sehr schade, wenn wir nicht vor Ort da alles machen könnten. Vielleicht eingeschränkter, was Interviews und so anbelangt, das denke ich schon, dass es nicht mehr ganz so einfach sein wird. Und ich habe es auch mitgekriegt jetzt schon von Skifirmen, dass nicht mehr so viele akkreditiert werden, sondern wirklich nur mehr jene Personen, die unbedingt notwendig sind für den Ablauf und die involviert sind. Also alles, was sonst oft so mit war, der hat ein VIP-Ticket oder der hat jetzt eine Akkreditierung, das fällt natürlich alles weg. Also es wird schon, das weiß ich schon, dass es unglaublich reduziert wird.
Ja, ich denke, das Gelände ist ja auch da und wenn dann sowieso auch keine Zuschauer da sind, es ist eine Freiluftsportart und wir haben ja im Endeffekt relativ viel Platz in Skigebieten. Also ich bin da voll und ganz bei dir und hoffe, dass es so zustande kommt, wie du sagst. Thema Weltcup-Kalender, Alexander, das hast du jetzt schon angerissen und wir wissen manches schon definitiv und fix, also Nordamerika zum Beispiel, dass diese Rennen gestrichen sind und am 3. Oktober wird die FIS dann den Kalender rausbringen. Wie weit der dann hält, das werden wir sehen, aber sie wollen und müssen natürlich auch im Sinne der Veranstalter da genaue Termine und Fixpunkte setzen können. Jetzt wird sehr viel diskutiert. Der Kalender soll auf jeden Fall schlanker werden. Die Kombination steht wohl auf der Kippe, bis auf das Rennen in Lech-Zürs stehen auch die Parallelrennen auf der Kippe. Man versucht, die Frauen und die Herren, soweit es geht, voneinander zu trennen und auch die Speed und die Techniker voneinander zu trennen. Wie ist denn grundsätzlich deine Einschätzung zu dem, was da jetzt im Raum steht, ohne dass wir natürlich genau wissen, was fix dann rauskommt? Wie ist denn dein Gefühl?
Das Wichtigste wäre für mich, also wo ich mir denke, es wäre natürlich schade, wenn wir viele Rennen verlieren würden. Wenn es wenige Rennen sind, dann wird es nicht ganz so das Drama sein. Aber sonst in der Planung selbst ist es im Grunde, wesentlich ökonomischer, so wie sie es jetzt machen. Es ist ja in den letzten Jahren schon oft so diskutiert worden, auch was die Reisen anbelangt, wo man das nicht irgendwie anders gestalten kann. Und das Thema geht man jetzt mit Corona an. Das ist ja nicht nur negativ. Ich finde, Männer und Damen zu trennen, gut, wir haben eh kaum Rennen, wo wir miteinander sind. Also es sind nur ganz wenige. Gut, das sind die Weltmeisterschaften, das Finale und am Anfang in Sölden, aber sonst sind Herren und Damen grundsätzlich an unterschiedlichen Plätzen, da sehe ich jetzt gar nicht so das Thema. Und das Ganze für die Speed-Truppen und die Techniktruppen, dass man sagt, okay, man trennt auch da jetzt die Rennen, Abfahrt Super-G packt man zusammen und dann macht man Riesenslalom-Slalom, ist vor allem für jene Athletinnen, die alles fahren, wie zum Beispiel bei uns Schiffrin, Brignone oder Flora, sogar ein bisschen vom Vorteil. Also es wird vom Reisen her, es wird für die Athletinnen so gesehen sogar weniger strapaziös und ich glaube aber nicht, dass das Ganze dann an irgendeinen Wert verliert. Also ich sehe das Ganze gar nicht so, also gar nicht nur negativ, sondern dass es von der Planung her natürlich eine sehr sorgfältige braucht. Wir vermissen natürlich die Amerika-Rennen, mir ist es schon wichtig, dass dann die einzelnen Destinationen schon wieder dazukommen. Das ist ganz, ganz entscheidend, speziell auch der Osten. Aber im Grunde jetzt, dass man sagt, okay, jetzt fahren wir mal zwei Super-Gs in St. Moritz, um ehrlich zu sein, letztes Jahr in St. Moritz dort den Parallelslalom zu machen, das tut einer Speedathletin wie mir, ja, da blutet mir das Herz, gell? Das ist so wunderbar, das ist so eine schöne Strecke, eine grandiose Abfahrt, Super-G, auch Riesenslalom. Da nutzt man nur mehr für ein zweites Rennen unten die letzten paar Meter für einen Parallelslalom. Und das habe ich dann einfach schon gefunden, weil das Gelände, das generell die ganze Region ist ganz wunderbar, also perfekt für Speed-Disziplinen so gesehen. Finde ich zwei Super-Gs in St. Moritz besser ist wie Super-G und einen anderen Bewerb dazu. Und auch was die Reiseplanung anbelangt für die Athletinnen. Also man soll es vielleicht nicht nur negativ sehen. Wichtig ist nur, dass wir die Anzahl der Rennen einigermaßen halten, weil die haben ja alle Verträge und es geht natürlich auch um die Präsenz im TV, um Werbesekunden. Und darum ist mir wichtig, dass da das ganze System auch gesund am Leben erhalten bleibt.
Mhm. Ich habe mit der Maria Höfel-Riesch auch schon drüber gesprochen und die Maria meinte auch, dass dieser Winter, so schwierig die Umstände für alle Beteiligten sind, aber vielleicht auch eine Chance sein kann im Hinblick auf die Zukunft, dass man, was du auch schon angesprochen hast, vielleicht mal drüber nachdenkt, das alles ein bisschen effizienter zu machen. Siehst du das auch so, dass es eine Chance ist?
Ja, ich glaube, das habe ich eben vorher gemacht. Das Ganze ist ruhiger, es ist besser durchdacht, was die Reiserouten anbelangt und dass man genau die Techniker zusammenlegt, dass man die Speedrennen wieder zusammenlegt und auch besser für die Athletinnen, auch was die Energie anbelangt. Eins muss man schon dazu sagen, speziell letzte Saison, die war schon unglaublich intensiv. Und man hat es auch gemerkt, es hat, glaube ich, noch nie in einem Winter so viele gegeben, die krank sind. Die haben sich gegenseitig natürlich dann alle angesteckt. Jeder hat die Grippe gehabt ab Weihnachten. Und wir sind umeinander geflogen von Bulgarien nach Russland und in das Eck. Und da haben wir uns natürlich schon manchmal die Frage gestellt, würde es nicht anders auch gehen? Und jetzt passiert das. Und vielleicht eben für die Zukunft natürlich wieder sämtliche Destinationen mit einbauen, aber vielleicht findet da jetzt auch ein Umdenken statt, dass man nicht nur, ja, dass man ökologischer wird. Also ich glaube, das ist eben, wie gesagt, nicht nur negativ ist, sondern eben mitunter eine große Chance.
Jetzt haben wir die Techniker und die Speedfahrer. Die Techniker haben natürlich mit Sölden und mit Lech-Zürs schon eine klare Destination gehabt. Dann geht die Saison für die jeweiligen Techniker und Technikerinnen los. Bei den Speedfahrerinnen und Speedfahrern war es immer so, dass mit Nordamerika die Saison begonnen hat. Jetzt ist allerdings unklar, wann es losgeht. Stört sowas eine Vorbereitung, Alexandra, oder bereitet man sich einfach normal vor und sagt, wenn irgendwann die Info kommt, wann es losgeht, dann starten wir?
Ja, die müssen ready sein. Und ich glaube, die Vorbereitung stört die sind, weil man hat im Grunde trotzdem dieselben Ziele und man kann schon damit rechnen, dass Anfang Dezember es wie immer mit Speed-Disziplinen losgeht. Ich finde es für die Speed-Athletinnen immer um eine Nuance schwieriger, weil sie später einsteigen. Also die Techniker kommen dann immer mit dem ganz großen Vorteil zu den Abfahrten, also wenn man auch Speed fährt, weil sie natürlich schon Rennluft geschnuppert haben. Die ersten Rennen sind immer geprägt da von Nervosität, man weiß nicht genau, wo man steht. Und wenn jetzt natürlich die Technikerinnen schon mal Sölden, Lech und Levi gehabt haben, so wie es bei uns ausschaut, und dann erst, ja, dann sind einmal irgendwo die Speedbewerbe dran, dann hofft man natürlich auf gutes Wetter, weil sonst hat man die Warterei wieder dazwischen. Es ist oft nicht so einfach, dass man da richtig mit Ruhe reingeht. Also wichtig ist schon, dass man dann loslegt mit den Speed-Disziplinen. Und ja, es ist natürlich schon sehr spät, wenn man so wie geplant, haben wir die erste Weltcup-Abfahrt dann kurz vor Weihnachten. Das ist natürlich neu. Bis dorthin sind nur zwei Super-Gs geplant in St. Moritz. Also die Technikerinnen werden in der Vorbereitung sicher, ja, haben jetzt einfach mehr Zeit. Das ist auf alle Fälle. Bei denen wird es halt dann im Jänner wieder relativ intensiv. Aber bis dorthin gilt es wirklich, dass man dann die Form aufbaut.
Mhm. Jetzt war es im Sommer normalerweise so bei vielen Nationen gang und gäbe, unter anderem auch bei uns in Deutschland beim DSV, dass man in Übersee trainiert, vor allen Dingen die Speedfahrer und die Speeddisziplin. Das ist in diesem Jahr natürlich nicht möglich gewesen. Rechnest du mit qualitativen Unterschieden im Vergleich zu den Vorjahren? Jetzt nicht was speziell das DSV-Team, aber es gibt ja einige Mannschaften, die Übersee trainieren. Glaubst du, dass wir da Unterschiede sehen werden?
Ich glaube, das Überseetraining im Sommer, wo man normalerweise im August, September in den Camps ist, in Neuseeland, in Chile oder wie auch immer, das sehe ich gar nicht so kritisch, weil das haben wir früher manchmal gehabt, weil die Schneebedingungen dort nicht waren, dann sind wir genauso in Zermatt geblieben. Dann haben wir nur in Europa trainiert. Was wahrscheinlich schon fehlen wird, oder das ist eben speziell eben der Block, den man immer hat vor Beaver Creek oder vor Lake Louise, dass man die Möglichkeit hat, so zwei, mindestens zwei Wochen in USA oder Kanada zu trainieren. Da holt man sich normalerweise den Feinschliff, da hat man dann einen richtigen Winter. Und wenn man jetzt da in Österreich oder wo auch immer am Gletscher unterwegs ist, ist das sicher ein Unterschied. Aber nachdem das für alle ziemlich gleich ist, sehe ich auch da keine so Probleme und man wird sich darauf einstellen. Und ich denke jetzt nicht, dass man da, also ich denke nicht, dass für uns zu sehr da irgendwas ersichtlich sein wird, dass man sagen, naja, die fahren jetzt diese Saison schlechter wie die Saison davor, das glaube ich nicht. Das wäre nur angenommen, es würde jetzt jahrelang so dahin gehen, dass das Training qualitativ nicht ganz so hochwertig ist, dann würde man was sehen, aber das ist auch so, das ist die Premium-Liga, das sind die Besten der Welt und wenn die mal ein paar Tage weniger auf Schnee haben zur Vorbereitung oder anders, dann kämen die schon klar damit.
Mhm. Ja, ich würde jetzt gern konkret auf den ÖSV zu sprechen kommen. Im Speed-Team wurde ja der Vertrag mit Trainer Roland Assinger nicht verlängert. Mhm. Das wollte ich gleich einmal zu Beginn fragen. Kennst du da die Hintergründe, was da genau, woran es gescheitert ist?
Na, da kenne ich die Hintergründe auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich war sehr überrascht, weil das Ganze ja doch gut funktioniert hat und unsere Speed-Damen erfolgreich waren in den letzten Jahren und deshalb war ich ein bisschen überrascht. Also ich habe natürlich im Winter schon mitgekriegt, dass es nicht immer nur rund läuft, weil als Österreicher oder beim ÖSV gibt es natürlich schon einen extrem hohen Anspruch. Es müssen Siege eingefahren werden und dann einerseits verletzungsbedingt haben uns sehr viele gefehlt, andererseits haben manche nicht die Forms abrufen können, dann, wie ich vorher schon angesprochen habe, krankheitsbedingt, dann ist uns Siebenhofer, Schmidhofer, die sind dann alle Mitte der Saison krank geworden und dann wird es schon schwierig, dann merkt man einfach, dass die Harmonie nicht mehr so da ist, dass es unruhiger wird. Und mit Bansko, so, wo die schwierigen Rennen dann waren, da haben wir schon gemerkt, jetzt sind wir ein bisschen am Limit, aber dennoch hätte ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das Ganze nicht mehr stimmig ist. Ist es so als Athletin? Natürlich, ich sage, der Roland war schon jemand, der war sehr, ich würde sagen, man darf schon sagen, ein harter Trainer. Das ist aber nicht negativ behaftet, sondern der Roland hat schon gewusst, wo er hinmarschiert und als Athletin hast du ja die Möglichkeit, es gibt ja dann Co-Trainer, viele sind ganz gut zurechtgekommen, nämlich mit Christoph Alster, der die junge Garde gebracht hat, jetzt mit Nina Ortlieb und so. Die sind ja noch alle da. Und dann ist es so, dass man sagt, okay, wenn ich mit dem einen Trainer nicht so hundertprozentig zurechtkommen, dann habe ich wahrscheinlich einen von den anderen vier oder fünf. Wir haben eh so ein großes Team. Aber wie gesagt, es überrascht hat es mich genauso und habe aber auch das Ganze nur von außen mitbekommen und habe auch nicht wirklich was erfahren drüber. Mhm.
Also die offizielle Verlautbarung war ja, dass man sich irgendwie finanziell nicht einig geworden ist. Assinger ist jetzt in die Schweiz gegangen zu einem Skigymnasium. Dort ist er jetzt als Trainer tätig und stattdessen ist jetzt Florian Scheiber der Speed-Chef bei den ÖSV-Frauen. Mich würde interessieren, hättest du dir als Aktive hin und wieder auch eine Frau als Cheftrainerin gewünscht?
Über das habe ich mir relativ wenig Gedanken gemacht, wie nur aktiv war. Weil es halt immer so war. Es war halt nur die Marie-Therese Nadig, die die mal bei den Schweizerinnen Trainer war, aber sonst Trainerin. Es gibt da jetzt so sehr wenig Frauen, die es machen. Warum? Ja, es ist auch körperlich nicht unbedingt ein einfacher Job, würde ich mal sagen. Und es geht schon ein bisschen rau her, würde ich mal sagen. Und das ist, weil mich hat man schon des Öfteren gefragt, ob mir das nicht interessieren täte. Und sage, es wäre schon sehr interessant, junge Talente, also relativ früh mit jungen Läuferinnen zu arbeiten oder Läufern und dann die zu begleiten. Aber rein jetzt als Cheftrainer, das ist schon, ja, da muss man schon auch bereit sein dazu, dass man um 5 in der Früh den Bock Stangen, die Bohrmaschinen, steht man bei der Gondel und das, also es ist kein leichter Job, ist es nicht. Rein von der Psychologie her, ja, bei uns war es jetzt so, dass wir meistens ein sehr enges Verhältnis gehabt haben zu unseren Physiotherapeutinnen, in meiner Zeit waren es eigentlich nur Frauen. Also es tut dann schon ganz gut, man muss ja ab und zu dann auch mal ein paar andere Themen besprechen und es wird dann ganz gut aufgeteilt.
Mhm. Ja. Also es gibt durchaus auch Frauen im Trainerinnen-Team, ja?
Im Betreuerteam. Im Betreuerteam schon haben wir, auch jetzt in der Abfahrtsmannschaft das auch. Also es gibt schon Frauen, die das machen, aber halt eben noch ganz, ganz wenig, die den Job jetzt haben. Ja.
Mhm. Na, spannend auf jeden Fall. Jetzt natürlich schwierig, das Ganze zu sagen, aber kannst du ein bisschen eine sportliche Prognose auch abgeben vor allem einmal zum Speed-Team bei den ÖSV-Frauen. Du hast es schon angesprochen, sicherlich mit vielen Krankheiten und kleinen Verletzungen gebeutelt in der vergangenen Saison. Gibt es da Grund zum Optimismus für die kommende Saison?
Ja, das hoffe ich doch. Also man darf nicht vergessen, gut, jetzt letzte Saison ist nicht alles aufgegangen, aber davor waren sie in der Weltrangliste mit Schmidhofer, Venier und Siebenhofer, die waren 1, 2, 3 in der Weltrangliste in der Abfahrt. Also Potenzial ist schon da und auch mit ein paar Jüngeren. Gut, wir haben letztes Jahr dann sehr positiv beobachtet, zum Beispiel die Elisabeth Reisinger, die hat sich dann leider Gottes wieder verletzt. Ich hoffe natürlich ganz stark, dass die Conny Hütter zurückkommt. Das wäre ganz, ganz wichtig. Also für mich ist die Conny eine der talentiertesten Speed-Athletinnen, die wir haben, aber eben durch die mittlerweile schon jahrelange Verletzungspause sehr, sehr schwierig. Aber das, ich würde es nicht jammern, aber und warum auch immer, es haben sie bei uns halt sehr viele verletzt in den letzten Jahren und die fehlen natürlich schon, um das Ganze nur zu stabilisieren. Und Schmidhofer ist ihrer Rolle bewusst, als Teamleaderin quasi und mit Venier und Tamara Tippler und das, wir haben schon einige, die ganz vorn mitfahren sollten. Also da soll es dann schon um die Kugel oder die Medaille gehen, auf alle Fälle. Also da bin ich schon zuversichtlich und auch was die Jungen anbelangt. Und vor allem letztes Jahr ist auch unser Shootingstar mit der Nina Ortlieb, die ist ja doch irgendwo, ja, am Anfang jetzt im Laufe der Saison sukzessive gesteigert und da haben wir schon gesehen, was da möglich ist, bis hin zum Sieg. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eben speziell für die jüngeren Generation, dass die sehen, na schau, das ist ja möglich. Anfang der Saison hätte wahrscheinlich die Nina auch noch nicht geglaubt, dass sie ihr erstes Weltcuprennen gewinnt. Mhm. Aber dass man sieht, im Training bin ich dabei im Training kann ich, fahre ich selber auch Spitzenzeiten. Es ist wichtig, dass man im Vorfeld schon den Vergleich hat und wenn das passt, dann ist schon einiges möglich und da tut es in der Psyche schon viel und man sieht es anhand der Italienerinnen, was ein starkes Team, was das ausmacht, wie man sich gegenseitig pusht und was da dann los ist.
Mhm. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann reden wir auch über die internationalen Aussichten, die Aussichten von den internationalen Stars außerhalb von Österreich.
Ja, wir sind zurück und natürlich glücklich, dass sie immer noch da ist, die Alexandra Meißnitzer. Und Alexandra, im Vorgespräch habe ich dir schon gesagt, mein Herz ist gebrochen, weil die Viktoria Rebensburg ihre Karriere überraschend beendet hat. Was sagst du zu dem Rücktritt?
Ja, bin genauso traurig. Also kenne die Vicky schon sehr lange, bin sogar noch mit ihr gefahren und sie ist vor allem eine Athletin, die ich persönlich sehr schätze. Ich glaube, es ist jetzt mit Tina Weirath den Rücktritt erklärt, Anna Veit ist weg und jetzt auch mit der Vicky, das sind halt für mich schon einfach ganz großartige Persönlichkeiten. Unglaublich positiv im Auftritt und die Vicky war jetzt sehr erfrischend, aber sie ihren Fahrstil anbelangt, den habe ich jetzt doch jahrelang kommentieren dürfen und für mich hat sie es immer abgehoben durch einen Fahrstil, den man nicht kopieren kann. Und das ist so schön, wenn man als Kommentatorin drinnen sitzt und am Start steht eine Athletin, wo du nie weißt, was jetzt passiert. Gell? Also wenn man weiß, die ist jetzt bereit, dass sie Kopf und Kragen riskieren wird. Und das hat sie uns halt dann schon gezeigt. Sie war für mich eben die Läuferin mit dem schnellsten Riesenslalomschwung. Aber ich habe dann schon in den letzten Jahren mitgekriegt, wie schwierig es manchmal war, weil sie eben nicht zu 100% fit ist. Und das ist jetzt ähnlich wie bei Anna Veit und das verstehe ich zu 100%, wenn man sagt, ich habe den Anspruch, Rennen zu gewinnen. Aber wenn ich körperlich nicht mehr fit genug bin, dass ich das Training auch so gestalten kann, weil das braucht es nämlich, dann mache ich da nicht mehr mit, weil wir wissen genau, wie ehrgeizig Vicky ist und nur für 6., 7. Plätze, das ist sie nicht. Und das ist also, ja, und das spricht für sie. Und für uns ist es extrem bitter, für sie hoffe ich ganz einfach, dass sie, ich bin überzeugt davon, dass der Vicky sowieso nicht fad wird. Und ich hoffe natürlich, dass sie in irgendeiner Art und Weise uns erhalten bleibt im Sport, weil es wichtig ist. Speziell auch für die Jüngeren und speziell auch im deutschen Skiverband, weil man sie schon braucht. Also die Vicky ist schon jemand, der einen wirklich guten Input geben kann.
Das für den deutschen Skiverband, was bedeutet das denn jetzt? Die Vicky war letztendlich die einzige Siegfahrerin. In ihrem Schatten hat sich die Kira Weidle gut entwickelt, aber Kira Weidle ist noch eine sehr junge Fahrerin und ist plötzlich von heute auf morgen im Endeffekt auf das Podest gehoben worden, dass sie jetzt da vorne weggehen muss. Was heißt das fürs deutsche Team und für so eine junge Fahrerin wie die Kira?
Für die Kira, glaube ich, wenn sie Rennen gewinnen will oder so wie ich sie jetzt auch schon erlebt habe in den letzten 1-2 Saisonen, die hält das schon aus. Also ich finde, das darf man jungen Athletinnen durchaus zutrauen. Das kann natürlich auch der Effekt sein, dass das Selbstvertrauen anbelangt, dass man da gepusht wird in die Richtung. Jetzt ist sie plötzlich die Nummer 1. Das heißt, ja, natürlich ein bisschen mehr Druck von außen. Die Medien fokussieren sich hauptsächlich auf sie. Aber trotzdem, das kann sie auch, da kann man ja innerlich dran wachsen. Und das traue ich schon so. Also die Kira muss halt auch fit sein. Und dann, glaube ich, kann da im Speed-Bereich schon Großes entstehen. Aber sonst, natürlich, die Lücke ist das ist eine große, die sie durch den Rücktritt von der Vicky, speziell im Riesenslalom, sie war doch immer ganz, ganz wichtig, auch schon im Vorfeld, im Training, dass man sich orientieren kann. Also wenn man im Training gewusst hat, man ist gleich schnell wie die Vicky, dann war das natürlich ein gutes Zeichen. Und darum ist es eben so wichtig, dass man wen hat im Team, der die Benchmark vorgibt, wo man sich orientieren kann. Und darum habe ich gemeint, ich hoffe, dass sie in irgendeiner Art und Weise erhalten bleibt, dass sie vielleicht auch von außen Inputs geben kann. Weil als junge Läuferin bin ich überzeugt davon, also ich würde als junge deutsche Athletin der Vicky Rebensburg sehr viel glauben. Und das meinen, es geht oft gar nicht so, weil wir vorher über das geredet haben, Frauen, Trainer oder wie immer. Ich glaube, dass es gut ist und das machen ja die Deutschen eh schon mit Hilly Gerg und mit Martina Ertl. Sie bauen die ehemaligen Rennläuferinnen, die erfolgreichen Rennläuferinnen immer wieder ein. Und sie haben einen sehr guten Trainer mit dem Jürgen Kraller. Ich glaube, der ist so sehr offen für das. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er das ein oder andere Mal die Vicky mitnimmt, sofern sie bereit dazu ist, dass sie das auch macht. Also ich glaube, das ist wichtig, speziell wenn man noch nicht so eine quasi große Dichte hat im Team.
Ja, spannender Aspekt. Und absolut gerechtfertigt auch. Also ich denke, wenn sie da noch ein bisschen beratend zur Seite stehen kann, wäre das sehr förderlich. Schauen wir vielleicht mal auf die Konkurrenz. Ein paar Stichworte, Italienerinnen zum Beispiel, sind auch schon gefallen. Jetzt hatten wir alle mit einem Durchmarsch von Michaela Schifrin gerechnet und gesagt, ja, die Einzige, die vielleicht so ein bisschen mithalten kann, ist die Petra Vlhová. Dann, okay, wir wissen alle, was passiert ist, die tragischen Umstände in der Familie von Michaela Schifrin, aber dann ist nicht Petra Vlhová Gesamtweltcup-Siegerin geworden, sondern Federica Brignone. Da tut sich gerade wahnsinnig viel, oder Alexander, was das Niveau ganz oben an der Spitze angeht?
Ja, das ist Ich finde es großartig. Ich finde es großartig, wenn wir mehrere Athletinnen haben, die sich um den Gesamtweltcup matchen. Also, wenn wir jetzt schon international unterwegs sind, ich glaube auch Michelle Gesine, wenn sie gut oder ja. Nein, es gibt mehrere, die durchaus da um den Sieg mitfahren können. Und so wie es letztes Jahr war, dass man dann fast ein bisschen überrascht ist, dass Brignone geworden ist. Oder haben wir im Laufe der Saison schon gesehen, wie unglaublich stabil sie wird. Wie vor allem, man sieht es oft in den Augen dann, das Selbstbewusstsein, was sie entwickelt hat. Und plötzlich ist sie in Disziplinen schnell gefahren, wo man gesagt hat, okay, mit dem haben wir jetzt noch gar nicht so gerechnet. Und ich sage, wie Brignone es schafft in der Abfahrt, in den Flachstücken, da wo sie noch so viel Zeit liegen lässt. Das macht sie nach wie vor. Bei jeder Abfahrt verliert sie immer sehr viel im Flachstück. Wenn die im Flachstück auch noch schneller wird, dann wird das schon gut, weil da hat sie wirklich alle Disziplinen. Und dann wird es noch interessanter. Wir dürfen vergessen, wie jung das Petra Florvanu ist. Gut, Michaela Schifrin auch, aber auf alle Fälle bekommt die Mika Gegenwind. Und man hat es ein bisschen am Anfang der Saison schon gesehen, eben wie Flurva so stark gefahren ist, dass auch manchmal die Mika ein bisschen Nerven gezeigt hat. Und das finde ich, dann wird's spannend für den Zuschauer. Dann sagt man, na schau, jetzt muss nämlich Schifrin mehr riskieren wie früher. Weil ich habe so das Gefühl gehabt, letzte Saison schon ein bisschen mehr, aber dass das Schifrin dieses Jahr sowieso nicht am Limit fährt. Die fährt ja oft Rennen, die gewinnt manchmal Rennen, da hat man das Gefühl, das ginge noch schneller. Das passiert als mit einer ganz wunderbaren, mit der besten und genauesten Technik. Aber manchmal hat man so das Gefühl, da würde noch ein bisschen mehr gehen. Aber das hat sie ja bisher noch gar nicht gebraucht. Aber wenn sie jetzt natürlich ein bisschen Druck kriegt von außen, weil andere auch kommen, dann sehen wir auch, dass das Schifrin vielleicht noch schneller fährt. Und da kann ich mir einfach nur freuen drüber, weil da werden wir geniale Schwünge, da werden wir Fahrten sehen. Das wird einfach das generelle Niveau des Damensports so heben und deshalb finde ich es toll, egal wie sie heißen, woher sie kommen, Hauptsache der Damensport kriegt dadurch wieder das einen Mehrwert. Wird beflügelt und viele Nationen sollen sich die Rennen anschauen und es soll nicht nur eine Nation sein, sondern viele und ich hoffe natürlich, dass wir Österreicher da auch ein bisschen mitdrehen können. Gesamtweltcup wird ein bisschen schwierig, aber ja.
Bevor wir auch zu dem Thema Gesamtweltcup kommen, würde ich gerne von dir wissen, Petra Vlhová hat jetzt angefangen, zum Jahresanfang 2020 auch zu sagen, dass sie in den Speed-Disziplinen da wirklich angreifen will. Du als Speed-Expertin, wenn du die Petra Speed fahren siehst, kann sie das auf dem Niveau, was sie sich vorstellt?
Ja, also sie kommt dorthin. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie gleich erwartet hat, dass sie Rennen gewinnt. Aber speziell, wenn es technisch anspruchsvoll wird, ich denke jetzt an die Rennen im Bansko, also die waren wirklich hardcore. Die waren wirklich schwierige Rennen. Und da haben wir schon gesehen, dass da sehr viel Potenzial da ist. Das geht nicht von heute auf morgen. Und jetzt haben wir wieder, eben, wie ich vorher gesagt habe, bei Brignone, die guten Technikerinnen, alle, die aus dem Riesensalam, aus dem Slalom kommen, die haben in den Kurven kaum Probleme. Nur es geht halt dann darum, das Gefühl zu entwickeln, wenn man mit einem Abfahrtski unterwegs ist, wann kann man den Ski freigeben, sprich, wann habe ich genug Richtung und wann braucht er ein bisschen weniger Druck und es reicht weniger, sodass du den Ski mehr gehen lässt. Und das ist eine Gefühlssache und die kann sie nur im Laufe der Zeit entwickeln. Und das ist auch manchmal nur das Manko, das sie mitbringen, dass sie dann in den Flachstücken ein bisschen zu viel Zeit verlieren. Aber wenn sie jetzt einen ähnlichen Schritt nach vorn macht, wie von der vorletzten Saison, also die letzte Saison, da hat sich schon unglaublich viel getan. Wenn sie jetzt ähnlich weitermacht, dann rechnen die schon damit, dass sie in den Speed-Disziplinen eine Chance hat. Und das ist eigentlich das, was mich bei Michaela Schifrin eigentlich am meisten fasziniert, dass sie innerhalb der Disziplinen so wenig Zeit braucht, um sich umzustellen. Und wo sie sicher ein bisschen unique ist, kriegst du mit, weil wir auf derselben Skimarke sind und die im Hintergrund oft da mitkriegen, wenn sie trainiert. Was die Schifrin hat, ist, zu der sagt man was, die kriegt eine Anweisung oder sieht was am Video und setzt unmittelbar um. Und das ist das ganz große Kunststück. Und da ist sie anderen voraus. Da ist sie, ja, nicht allen würde ich sagen, aber es gibt andere, aber die bringt das mit, das ist unglaublich. Und darum kann sie, wenn sie zum Beispiel eben, wie sie die erste Weltcup-Abfahrt gewonnen hat in Lake Louise, wenn man sich da die Trainings angeschaut hat, was da von einem Tag zum anderen weitergeht, das ist halt, ja, weil Wissen ganz alle, die da oben stehen, wissen, wie es geht. Aber die Umsetzung, gell, die macht es halt dann aus. Und dann in gewissen Situationen instinktiver, das macht man nicht bewusst. Wenn man 140 km/h fährt und dann trifft man keine bewusste Entscheidung innerhalb von einer Zehntelsekunde, sondern da macht man oder macht man nicht. Und das macht sie aus und darum finde ich, dass sie von anderen doch sehr stark noch abhebt.
Jetzt, wenn wir über alle, die wir jetzt gerade gesprochen haben, die haben eins gemeinsam, dass dieser Trend wieder in die Richtung geht, dass die Vielseitigkeit eine ganz große Rolle spielt und dass es sich wirklich dahingehend entwickelt, dass wenn du ganz vorne stehen willst, unter den Top 3 im Gesamtweltcup, dann kannst du nicht nur Speed oder nicht nur Technik fahren, dann musst du viel mitbringen. Also, wir haben es gesagt, Brignone, Vlhová, Schifrin, Gisin, eine Marta Bassino, die ich persönlich für eine Granate halte und von der ich glaube, dass die noch richtig durchstarten wird. Was glaubst du, woher kommt denn dieser Trend, dass es wieder in diese Richtung geht?
Ja, die Wendy Holländer darf man auch nicht vergessen. Das habe ich mir auch gedacht, ich weiß nicht, warum das bei uns, bei den Damen, eigentlich fast immer schon so war. Also es war, egal wie weit man zurückschaut, die ganzen Allround, ob das Kosterlitsch, Persen, Maria Höfel-Riesch, dann bei uns da vorne mit Dorfmeister Götschl, wir haben das alle mit mindestens 3 Disziplinen gewonnen, mindestens. Bei den Herren ist es ein bisschen anders und durch das haben auch meistens die Damen am Ende der Saison, oder Tina Maase zum Beispiel, das sind alles Läuferinnen, die können alle Disziplinen gewinnen und ich habe da schon mal diskutiert, weil es bei den Herren ein bisschen anders ist, weil das da immer schon eher Spezialisten, speziell seit Marcel, Technikspezialisten im Gesamtweltcup gewinnen. Aber weiß im Grunde schon, es baut sich alles über den Riesenslalom-Schwung auf, das muss man schon sagen. Und das merkt man immer wieder, dass wenn es dann schwieriger wird, wenn es technisch anspruchsvoller wird, dass sie die Technikerinnen leichter tun. Und letztes Jahr ist manchmal das aufgetaucht, also die Frage auch, das ist ja mehr für die Technikerinnen gesetzt. Oder das ist ja wie Bansko, das ist ja nichts für die Abfahrerinnen. Und dann habe ich schon mal dazu gesagt, also warum muss ich da jetzt unterscheiden? Das ist eine Abfahrt, die ist gesetzt, da gibt es einen Höhenunterschied, es gibt eh gewisse Richtlinien, es gibt Vorgaben und man kann eh nicht noch enger setzen, als wie es erlaubt ist. Also Abfahrt ist Abfahrt, manchmal schaut das Gelände so aus und manchmal so. Und dass dann teilweise jetzt so stark unterschieden wird zwischen Technikerinnen und Abfahrerinnen, ich glaube, für einen Gesamtweltcup muss man sämtliche Skills mitbringen und bei uns mitunter wird Slalom, Riesenslalom wahrscheinlich nicht reichen. Also man braucht dann schon auch das, dass man sagt, okay, jetzt überwinde ich mich und ich gehe auf die Abfahrt, auch wenn ich wenig Trainingstage habe, um da Punkte zu machen. Ich glaube, dass es bei uns, bei den Damen notwendig ist. Dass es schwierig ist, nur mit 2 Disziplinen das zu machen. Obwohl bei den Herren ist, glaube ich, auch deswegen gegangen und das war die Entwicklung der letzten Jahre, dass wir ungleich mehr technische Disziplinen, also Rennen haben, als wir, das ist ja teilweise sowas von unfair, Entschuldigung, wenn ich so sage, dann werden dann noch sämtliche Super-Gs gestrichen und durch eine Kombination, die wieder den Technikern zugute kommt, ersetzt. Da war ich dazwischen schon mal, wenn man dachte, okay, jetzt hast du als Speedfahrer sowieso keine Chance mehr. Also wenn, dann muss man, es war jetzt rein von dem, wie man plant, von den Rennen her, auf alle Fälle sind die Techniker ganz stark bevorzugt. Und jetzt, weil wir müssen uns nichts vormachen, der Parallelslalom ist auch wieder ein Slalom. Im Grunde haben die Slalomfahrer immer mehr gesagt, wenn ich jetzt ein Kind hätte, dann würde ich sagen, wir Slalomfahrer, weil das unglaublich viele Rennen im Jahr. aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich komme von der Speed-Seite und es gibt halt auch nichts Besseres. Das heißt, mit 140 km/h einen Sprung fahren, das hat schon was.
Da rennst du bei uns auf jeden Fall offene Türen ein. Ja, wir finden auch, dass das Ungleichgewicht da ist im Kalender. Dass da sicher die Techniker einen Vorteil haben. Umso schöner war es zu sehen, dass der Kilde zum Beispiel jetzt im letzten Jahr die große Kugel geholt hat. Ja. Mich würde interessieren auch, warum gibt es denn im ÖSV keine Frau, die in 3 Disziplinen in der Spitze mitfährt?
Na, ich hoffe schon, dass wir es bald wieder haben. man muss jetzt wir wissen, wir haben es eh alle gesehen. Also das, wir sind einerseits natürlich ziemlich erfolgsverwöhnt, weil natürlich Österreich ist eine Skination, aber auf der anderen Seite, es hat uns zur Zeit lang einfach die Dichte gefehlt. Und dann ist dazu gekommen, dass sie die eine oder andere verletzt hat und das, bei uns war es ja egal, wann sie wer verletzt hat, weil dann hat wer andere gewonnen. Also es hat einmal Zeit gegeben, da war das schon gut. Jetzt in der gegenwärtigen Situation wir bauen gerade gute Läuferinnen auf. Also ich finde jetzt, wer für mich ein ganz großartiges Talent ist, wo hoffentlich wieder Ruhe einkehrt, dass ich gescheit trainieren kann, das ist die Liensberger. Die bringt unglaublich viel mit, nämlich auch mental gesehen, dass sie es am Punkt bringen kann. Das haben wir in Pyeongchang schon gesehen. Und auf die Katharina heute wirklich viel. Und es ist, und da kann ich mir auch vorstellen, dass sie irgendwann auch Speedfahrt oder Steffi Brunner, wenn sie hoffentlich gesund ist, die fährt ja nicht nur grandios Riesensalam, sondern die hätte ja super Fähigkeiten im Super-G. Also dass die wieder, das, was ich schon wichtig finde, ist, dass man sie mit drüber zirkert und auf die Speed-Seiten. Also wir haben schon mit den Speed-Athletinnen, mit Schmidhofer, gut, die werden im Riesenslalom jetzt keine Bahn mehr ausreißen. Für den Gesamtweltcup wird es auch nicht reichen, aber zumindest in den Einzeldisziplinen. Gesamtweltcup ist, glaube ich, jetzt einfach nur ein bisschen zu früh. Also da müssen wir, glaube ich, gar nicht viel drüber reden. Also das wird, glaube ich, schon ein bisschen brauchen. Ich lasse mich gern positiv überraschen. Aber ich glaube, Gesamtweltcup, mir ist wichtig, dass wir jetzt generell ein stabiles Technik- und ein stabiles Speed-Team haben, wo sie auch im Hintergrund dann die jetzt verletzt waren, die in Ruhe wieder aufbauen können. Dass die wieder eben zu der Sicherheit zurückkommen, weil man darf man nicht vergessen, wenn man schon so früh so viele Verletzungen hat, also da ist dann nicht mehr so leicht, dass man Kopf und Kragen riskiert. Also das braucht dann natürlich schon viel Training und auch viel Überwindung, dass man wieder dorthin kommt, wo andere ja fast selbstverständlich sind, weil sowas noch nie passiert ist.
Mhm. Wenn wir über diese Vielseitigkeit reden, würde ich jetzt gerne auch über deine aktive Karriere noch sprechen, weil du warst ja auch in drei verschiedenen Disziplinen Siegfahrerin. Und da würde ich sehr gerne auf die Ski-WM 1999 kommen. Da gab es einen Dreifachsieg im Super-G, du hast Gold gewonnen. Und dann ein paar Tage später einen Vierfachsieg in der Abfahrt für Österreich. Mhm. Aber das Problem aus deiner Sicht war, dass du Vierte in der Abfahrt geworden bist. Was sind denn so generell deine Erinnerungen an diese WM?
An diese WM, ja, das war, ja. Gut, ich werde nur eins vorausgeschickt. Dieses Beispiel bringe ich manchmal bei meinen Vorträgen, weil wir waren halt früher, ich habe weder Manager gehabt noch einen Pressebetreuer. Gell? Und ich habe damals im Gesamtweltcup geführt und ich habe gewusst, okay, es war immer schon, ich mit 5 schon gesagt, ich werde mal Skiweltmeisterin. Und wenn man das im Kindergarten sagt, dann haben wir halt den Traum und ich habe halt gewusst, jetzt fällt sich der Ski-WM und das ist meine ganz große Chance. Also in der Form, in der ich war, wäre Silber zu wenig gewesen. Dann hat es Gott sei Dank mit dem Super-G schon funktioniert. Und was dann dazu kommt, Gott, dann kommt die Abfahrt, eben der besagte Tag, wo ich Vierte geworden bin. Und ich war ja bis zur letzten Kurve auf Goldkurs und habe das halt dann einfach verbockt. Habe einen Fehler gemacht und dann schwingt man unten ab und manche mögen es vielleicht als überheblich bezeichnen. Manche haben dann gesagt, du gönnst niemand anderen was. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Aber ich war ganz einfach enttäuscht, dass ich das nicht geschafft habe, dass ich da in der letzten Kurve quasi die Goldmedaille liegen habe lassen. Und habe ihm dann beim Interview das gesagt, ich glaube, das bist du ansprechen. Da habe ich nämlich kein wirklich sympathisches Interview gegeben, wo ich dann gesagt habe, naja, wenn drei Österreicherinnen vor mir sind, ist mir das eigentlich wurscht, wenn ich Vierte bin. Genau, die Frage war von der Tanja Bauer damals. Sie hat dann gesagt, was ich sage zum Vierfacherfolg. Und dann gesagt, so in die Richtung halt, dass mir das dann eigentlich relativ egal ist, wenn ich selber Vierte bin und ob jetzt drei Österreicherinnen fahren sind oder nicht. Im Grunde, ja, das habe ich dann nicht zur beliebtesten Athletin des Tages gemacht, muss man klar, das haben viele nicht verstanden, aber viele haben es sehr wohl verstanden. Und das, was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, jetzt sind alle so zu Tode gebrieft, gell? Jeder gibt nur mehr vernünftige Antworten. Und damals halt, klar wäre es gescheiter gewesen, ich hätte es anders formuliert. Aber man muss da den Rennläufer in der Situation schon einmal genauer oder sich in die Situation versetzen. Man fährt runter, es ist unglaublich viel Adrenalin dabei, es geht um Medaillen. Und in erster Linie, das heißt ja nicht, ich habe mich dann später sehr wohl speziell auch für die Steffi Schuster gefreut, dass sie eine Medaille gemacht hat. Nur im ersten Moment war man da nicht noch jubeln. Das ist das Gleiche, wie wenn jemand sagt, okay, jetzt also 4 haben wir zur Auswahl, einer kriegt den Job, dann werden die anderen 3 auch nicht zu sagen, na hurra, du hast ihn. Das ist, und ich finde, das ist ja ganz menschlich. Im ersten Moment, aber wie gesagt, das hat überhaupt nichts mit nichts im anderen, was nicht zu gönnen ist, sondern einfach nur aus der persönlichen Enttäuschung raus. Und das ist auch okay. Und ich finde auch, dass manchmal, würde man es auch manchmal wünschen, dass die Athleten wieder ein bisschen mehr Emotionen in die Richtung sagen. Weil das ist, man trainiert das ganze Jahr und man muss nicht applaudieren, wenn dann einer runterkommt und eine Hundertstelsekunde schneller ist. Das versteht eh kein Mensch. Das heißt ja nicht, dass man es dem anderen nicht gönnt, aber in dem Moment darf man ruhig enttäuscht sein. Das ist ja nichts als wie Enttäuschung, weil was nicht funktioniert hat. Und das finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Hat natürlich mit Ehrgeiz zu tun, aber wenn ich den nicht gehabt hätte, dann hätte ich nicht nachher nur eine Goldmedaille gemacht. Also das war für mich mitunter, ja, eine sehr spezielle WM und natürlich toll und vor allem mit dem ganzen Druck. Ich glaube, wenn du eine Situation hast, wo du mit Druck umgehen musst und es war damals so und es funktioniert, dann lernst du schon viel fürs Leben, weil ich habe da unglaublich viel mitgenommen, weil ich gemerkt habe, wenn es drauf ankommt, wenn ich gut vorbereitet bin, das ist immer die Voraussetzung, wenn ich gut vorbereitet, kann ich mich auf mich verlassen und das habe ich mitnehmen dürfen.
Ja. Ja, ich habe es tatsächlich mir nochmal angeschaut. Man kann das auf YouTube nachsehen, dieses Rennen. Und dann gibt es sogar dein Interview danach noch, wo du wirklich eben nicht die allerglücklichste warst, aber wirklich sehr interessant dann auch zu hören noch, was eben danach war, dass du dann auch wirklich ja als nicht sympathisch wahrgenommen wurdest. Das sehen wir ja auch. Heute finde ich, wenn sich ein Henrik Christoffersen im Zielbereich ärgert, weil ein Konkurrent noch ein paar Hundertstel schneller war, auch bei der Petra Vlhová, finde ich, sieht man das schon immer wieder, wenn sie sich ärgert, ja. Und dann kommen sie vielleicht auch nicht so sympathisch rüber wie jemand anderer, der dann immer in die Kamera strahlt. Ja, das stimmt schon.
Darum habe ich dann bei Dancing Stars mitgemacht. Na, für mich war das ganz wichtig, weil ich bin jetzt jeder, der mich kennt, also ich bin jetzt grundsätzlich, glaube ich, schon ein netter Mensch und ich bin auch gern lustig und ich war aber im Sport, das stimmt schon, wenn ich ums Skirennen gegangen ist, war ich halt sehr ehrgeizig, teilweise auch vielleicht ein bisschen zu verbissen, das kann schon sein. Aber mir war es dann so wichtig, eben nach der Zeit, wo man dachte, okay, mit Dancing Stars, aber das war mir, natürlich habe ich mich gefreut, dass ich ins Finale gekommen bin, aber das war ist ja ganz was anderes, als wenn ich, da war ich nicht so ehrgeizig, weil bei gewissen Tanzen liegt man jetzt nur begrenzt und wenn ich dann ausscheide, scheide ich halt aus. Und durch das habe ich das mit einer gewissen Lockerheit angehen können, vor allem, die mal zu zeigen, wie man wirklich, oder ich habe gesehen, die Möglichkeit, da kann ich mir jetzt zeigen, so wie ich wirklich bin, also ganz normal. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Das war ein bisschen so fast wie Imagewechsel. Und die Chance habe ich damals genutzt. Und darum war ich froh, dass ich lang genug dabei war, dass man es auch wahrnimmt. So, weil ich denke, man es auch jetzt. Und ich verstehe Christoffersen. Es ist zwar oft, ich finde es immer so ein bisschen lachen, weil man denkt, ja, ich weiß genau, wie es ihm geht, aber ich weiß auch genau, wie es rüberkommt. Und heute würde es auch anders machen. Heute hätte ich genauso einen Pressebetreuer. Der würde sagen, jetzt reißt die zusammen und redet anders. Gell? Aber war halt damals so. Aber ich bereue es nicht. Es ist nicht so, dass man denkt, das war jetzt ein voller Fauxpas und das hätte ich nicht sagen dürfen. Gar nicht. Ich denke mir, es war ja auch so. Und nein, denk, das ist schon okay. So, man darf ruhig auch manchmal was sagen, was vielleicht nicht allen passt, aber wenn man es nur 2 Sekunden lang hinterfragt, versteht man es wahrscheinlich sogar.
Sehr gut, ja, ich glaube, das wünschen wir uns alle, dass man ein bisschen mehr Emotionen sieht, natürlich, das macht den Sport auch aus. Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema dann zu sprechen kommen, dein Trainingssturz in Lake Louise, das war nämlich gar nicht so viel später nach dieser WM, hast du dir eine schwere Verletzung zugezogen. Was ist da passiert und kannst du da auch erklären, was das dann für einen Einfluss auf deine Karriere hatte?
Ja, es war dann schon sehr bitter. Also es war im Grunde am Höhepunkt meiner Karriere. Und natürlich stellt man sich im Nachhinein schon häufig die Frage, was wäre, wenn dieser Sturz nicht passiert wäre. Ich glaube, es wäre noch ganz, ganz viel möglich gewesen, aber es war halt am Anfang ja mit Kreuzbandriss und sonst halt auch noch mit Seitenband und Knorpel. Also es war schon ziemlich... Mein Knie war ziemlich bedient, aber das Problem, was dann auftaucht ist, man hat damals noch von der Patellasehne, das war die Entnahmestelle, also man hat einen Teil von der Patellasehne entnommen, damit ich ein Kreuzband habe. Und dann habe ich mit der Patellasehne so zu tun gekriegt. Das ist dann nicht mehr wirklich geheilt und durch das habe ich ewig lang gebraucht und ich weiß nicht, wie viele Operationen danach. Und ich habe ab diesem Zeitpunkt, ich sage mal, nur mehr die Hälfte trainieren können. Es ist natürlich, weil an der Fight haben wir es ähnlich mitgekriegt, so das ist gar kein so großer Unterschied jetzt zu ihr. Aber sie, ja, es war damals sehr bitter. Weil ich war es nur so, ich habe es nur so kennt, man steht morgens auf und man trainiert und man hofft, dass man sogar ein bisschen mehr trainiert wie die anderen, damit sich das wieder ausgeht. Aber wenn man jeden morgens aufsteht und einmal schaut, geht das jetzt eigentlich? Was kann ich machen? Geplant wäre das, na jetzt muss ich wieder das machen. Oder wenn ich statt 12 Läufe am Gletscher nur mehr 4 fahren kann. Also das war dann das Leben, da ist mir dann wirklich eine Zeit lang auch mental, also psychisch überhaupt nicht gut gegangen, weil ich genau gewusst habe, jetzt wird es eng, weil das geht ja nie mehr aus. Also normalerweise stehst du am Start und hast volles Selbstvertrauen, das geht schon. Aber ich habe ja gewusst, ich trainiere viel weniger wie die anderen. Dann sagt der Unterbewusstsein irgendwann, naja, soll ich das jetzt auch so glauben, gell? Dass du Beste bist. Es ist keine einfache Situation. Ich habe da noch eigentlich das Beste draus machen können. Ich war froh, dass ich überhaupt noch fahren können habe. Und ja, im Nachhinein gesehen finde ich es nicht ganz so dramatisch. Aber damals war es schon bitter. Mhm. Wenn man es auch nicht kennt, wie es ist, oder wenn man weiß, was möglich wäre. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, warum eben, wie Vicky jetzt auch sagt, sie mag nicht mehr das, wenn man weiß, was man machen sollte, um dorthin zu kommen, und dann, wenn man realistisch ist, was kann ich noch machen, dann muss man schon ehrlich genug sein und sagen, es reicht oder reicht nicht.
Wenn du jetzt nach Lake Louise reist für die Tätigkeit beim ORF, gut, in diesem Jahr nicht, aber in den vergangenen Jahren, denkst du dann sogar noch an diesen Trainingssturz oder wie an den Weg ins Krankenhaus oder wie ist dir dann, wie dann die Erstversorgung war, oder ist das überhaupt kein Thema mehr nach so vielen Jahren?
Nein, es war dann gleich mal kein Thema mehr. Ich habe dann auch danach in Lake Louise gewonnen. Also ich habe da zu Lake Louise, ich habe auch dort Rennen gewonnen, und eine Verletzung, denke ich, kaum. Es ist im Grunde meine Lieblingsdestination. Ich fliege da so gern hin. Es ist so schön, ich mag Lake Louise total gern. Und ich erzähle aber dann schon manchmal, aber nicht über das, dass das nicht angenehm ist, wenn man sich verletzt, das muss man eh keinen erzählen. Aber ich habe dann eben das Glück gehabt, man wollte mich zuerst über den Hubschrauber holen, Banff National Park, und das war gar nicht so ohne, aber der Karl Fräser damals hat da wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, und dann, wie im Hubschrauber gesessen bin, da haben sie mich nicht reingelegt, und ich gesagt, sie müssen mich bitte aufsitzen, weil wann hast du uns die Möglichkeit, dass du beim Banff National fliegst, gell, mit dem Hubschrauber? Dann habe ich ein bisschen, ja, unter Einfluss der Medikamente gestanden. Also Schmerzen habe ich in dem Moment gehabt, aber habe mir das einmal alles angeschaut. Ich habe gewusst, dass alles vorbei ist. Das merkst du sofort. Also wenn man stürzt, ist es ja da nicht, jetzt muss ich auf die Diagnose warten, sondern man stürzt mit hohem Tempo. Und was dann, wie sich das anfühlt im Knie, da weiß man genau, da passiert gar nichts mehr eine Zeit lang. Und darum bin ich dann relativ entspannt in dem Hubschrauber gesessen und dachte, so, dann schauen wir mal im Nationalpark.
Das ist eine unglaublich schöne Anekdote und ein schönes Bild. Was ich auch noch in der Recherche herausgefunden habe, ist, dass du schon in den 90er Jahren auf Meditation und auf Qigong gesetzt hast. Da bist du sicher auch zu dieser Zeit damals vielleicht ein bisschen schief angeschaut worden, was du für Methoden anwendest, oder?
Ja, das finde ich immer so schön, gell? Weil wenn man im Sport was macht, was einen schneller macht, einen erfolgreich macht, dann ist das plötzlich alles super. Sonst schaut man schief. Weil das sage ich auch immer wieder. Ich habe damals sehr viel gemacht. Ich bin vom Europacup in den Weltcup gekommen und auf einmal war das Fernsehen dabei und natürlich war ich nervös. Und dann habe ich gemerkt in der ersten Weltcup-Saison, dass ich meine Leistungen überhaupt nicht umsetzen kann. Da war viel zu viel an Nervosität, und dann habe ich viel probiert. Ich habe gewusst, ich brauche jemanden, der mir da hilft. Und ja, dann war ich beim Sportpsychologen, sogar bei Hypnotiseuren. Und ich habe so viel, ein mentales Training, ich habe so viel probiert und habe aber dann gemerkt, wenn man jemand sagt, was ich denken soll vor dem Start, und man denkt sowieso schon so viel. Ja, ich bin umgestanden, das ist ja nur ein Gang in meinem Kopf, was ich nicht alles machen muss. Und dann kommen nur die Gedanken, was der Coach dir gesagt hat, das auch noch einbringen sollst, du wirst schwindelig irgendwann. Und so bin ich dann eigentlich durch den Andi Goldberger, der hat das nämlich auch gemacht, bin ich auf Werner Tautermann gekommen, also Qigong-Meister, und da habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt. Eigentlich hat es meine Mama. Meine Mama hat es im Radio gehört, im ORF Salzburg, und hat dann gesagt, du, der Goldberger geht zu denen, probiere das auch. Und ich habe gesagt, jetzt habe ich eh schon so viel probiert, aber dann habe ich angerufen, und man wird sich glauben, in einer kürzester Zeit hat das tadellos funktioniert. Der hat mich in ein paar Monaten so hingekriegt, dass ich, und ab dann ist er hingegangen. Und dann habe ich mir, dann weiß ich so, dann seitdem mache ich jetzt immer noch Qigong, weil ich dann glaubt, ich aufgehört habe zum Skifahren. Jetzt muss ich das eh nicht mehr machen, weil jetzt muss ich eh kaum mehr um die Ohren fahren. Aber dann auch gleich gemerkt, dass man das einfach, dass ich es generell brauche, dass ich viel ausgeglichener bin, und ja, im Grunde geht es mal besser damit. Und wenn es so einfach ist, dass ich in der Früh aufstehen um 6 und eine halbe Stunde meine Übungen mache, und wenn das so viel Einfluss hat auf eine positive Lebensqualität, dann wäre ja blöd, wenn ich es nicht tue. Und somit mache ich es immer noch.
Und kannst du uns dann jetzt verraten, woran du dann letztendlich am Start gedacht hast?
Ich habe zum Beispiel, ich glaube, das Gefühl kennen eh viele, wenn man einen wichtigen Termin hat oder wenn man jetzt am Start steht, wenn man, und man hat so das Gefühl, ich habe so manchmal das, ja, eben das Gefühl gehabt, dass meine Oberschenkel so leer werden. Gell? Also ich habe kein Kniezittern gehabt, aber so, dass ich meine wie wenn die Beine ausrinnen. Dann mit dem heißen Kopf dazu. Also ich merke oft, wenn ich nervös bin und ich habe immer so am Dekolleté so rote Flecken gekriegt und man hat das Gefühl, am Kopf ist alles heiß, aber irgendwie bin ich ein bisschen unsicher im Stehen. Jetzt ist es natürlich nicht ideal, wenn ich weiß, in einer Minute so olympisches Gold gewinnen. Und dann habe ich zum Beispiel, und da gibt es total eine leichte Übung, und die kann man auch jetzt machen. Das in High Heels machst, oder wann auch immer, dann stößt du einfach hin und denkst, ruhig atmen war halt schon mal eins, und dann stößt du hin und denkst nur an deine Fußsohlen. Und das ist fein, weil du bekommst davon, dann ist es kein Denken mehr, sondern dir geht nur die Aufmerksamkeit. Nehmen wir so die Aufmerksamkeit in Richtung Fußsohlen und nur atmen, dass du ruhiger wirst und dann so erdest du dich wieder. So verwurzelst du wieder mit dem Boden und dann kommt auch das wieder und dann kriegst du die Energie von oben, wo sie sich angesammelt hat, wieder gut auf und dann geht das innerhalb von einer halben Minute. Und das habe ich gebraucht, so ganz simple und einfache Sachen. Und je öfter man das praktiziert, desto schneller funktioniert es natürlich auch. Und das sage ich auch zu Kindern, Jugendlichen, weil mein Neffe ist recht nervös, oft bei Schularbeiten und so, und sage, mach das. Ob er es dann macht, weiß ich nicht, weil das ist nicht so cool mit 12, glaube ich. Aber es ist total simpel und da gibt es viele gute Sachen und das hat man wirklich geholfen.
Ja, danke auf jeden Fall für den Tipp auch noch. Jetzt sind wir eh schon eigentlich wieder in der Gegenwart. Du bist auch noch, das ist das letzte Projekt, das ich jetzt noch ansprechen will, du bist auch eine Botschafterin für die Kinderseelenhilfe. Mhm. Kannst du vielleicht erklären, was die machen und was du da auch mit dieser Organisation machst?
Ja, das passt jetzt sehr total gut zusammen. Und das ist, für mich geht es immer ganz stark, dass man Bewusstsein schafft. Und was oft auffällig ist, eben wenn ich als Sportlerin oder Sportler sage, ich bin nervös, ich bringe meine Leistung nicht, dann sagt ja jeder, ja, du musst halt mental was machen. Oder wenn der Hirsch schon oben steht und jetzt mal performt, dann sagt man, der ist sicher total stark im Kopf. Und dann haben wir aber Kinder und Jugendliche, die teilweise in der Schule auffällig sind und wir wissen nicht genau warum, die unsicher sind, die nicht genau wissen, wohin. Und man sagt, na ja, jetzt hole ich mir vielleicht Hilfe von einem Psychologen oder wen auch immer dazu, dann schaut der Nachbar schief. Jetzt musst du mit deinem Kind zum Psychologen. Und das, was ich so wichtig finde im Sport, wir vermitteln so viele Themen, aber wir müssen viel mehr schaffen, dass wir die Verbindung herstellen, dass alles, was im Sport normal ist, dass wir das ummünzen können aufs normale Leben. Und ich denke mir, wenn Kinder nervös sind oder wenn sie unterstützt werden und wenn ich dann höre, dass Kinder in der Klinik sind, die mit 8 versuchen, sich das Leben zu nehmen, dann habe ich schon das Gefühl, dass man ein bisschen was machen kann. Und in der Hinsicht bin ich Botschafterin, wo wir einerseits natürlich versuchen, finanzielle Mittel zu akquirieren, weil die Therapien dort dann gratis sind für die, die sich melden. Und wichtig ist aber, jetzt sind wir beim Punkt, mir geht es einfach hauptsächlich darum, dass sie überhaupt die Leute melden, dass sie die Eltern melden, wenn Kinder auffällig werden, in welche Richtung auch immer. Weil sobald wir es wissen, kann man helfen. Und das ist eine ganz, ich finde, eine ganz wichtige Einrichtung, vor allem betrifft das Salzburg-Land. Wenn mehr Leute sind, ich sage in der Stadt, tut man sich vielleicht sogar noch ein bisschen leicht, aber speziell in kleinen Ortschaften, da ist man, ja, es ist dann oft peinlich, dass man darüber spricht. Und dann fahren wir mit einer mobilen Einrichtung, also nicht wir, aber da fährt halt die Therapeutin mit da haben wir einen extra Therapiebus, fahren dann dorthin und können da vor Ort einiges bewegen. Und das ist schon, das finde ich ganz, ganz wichtig. Also das. Mhm. Und das sowieso, ich finde, ja, drum. Und bei Kader bin ich die Präsidentin, was Karriere danach anbelangt, das bin ich seit einem Jahr. Und da geht es halt um Sport und Bildung, weil ich finde, das ist ja ein Thema, ist, das viel zu kurz kommt, dass man wenn man das Ziel hat, dass man Leistungssportler wird oder Leistungssportler werden möchte, dass es manchmal wirklich so stark vernachlässigt wird, was man sonst machen kann. Auf der Bildungsebene, mit was die Schulen anbelangt, Studium. Weil ich habe so viele gesehen, die mit 23 da gestanden sind, verletzungsbedingt vielleicht aufhören müssen und dann nicht einmal eine gescheite schulische Ausbildung gehabt haben. Und darum, ich finde, da kann man schon einiges zurückgeben und auch mitgeben. Und da will mir jetzt nicht wahnsinnig wichtig machen, sondern einfach nur helfen. Und ich glaube, dass das alle von uns, wo das Ganze mal gut funktioniert hat, auch da sollte nur. Also da sehe ich uns in der Verantwortung drin und ja, und hoffe natürlich immer, dass das viele andere von uns auch lernen. Ja, dann bringen wir schon was weiter. Jeder so im kleinen Universum, wenn jeder ein bisschen was tut, schon das nicht.
Das klingt sehr gut. Das ist ein schönes Schlusswort, Alexandra. Vielen Dank. Wir haben eine Stunde miteinander gesprochen, aber vielleicht haben wir trotzdem noch irgendetwas vergessen, was dir besonders am Herzen liegt und du jetzt noch erwähnen willst.
Jetzt haben wir stundenlang geredet. Ich glaube, jetzt hört noch eine Stunde, hört eh schon kein Mensch mehr zu.
Perfekt.
Nein. Also ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alles erzählt, was ich zum Erzählen habe. Ja. Nein, ich freue mich einfach nur drauf und finde halt einfach, dass der Sport so viel Positives vermittelt. Und darum hoffe ich einfach, dass er in schwierigen Zeiten, so wie jetzt, stattfindet, einfach nur um abzulenken oder vielleicht auch Positives zu vermitteln. Ich glaube, dass man, ja, dass man immer wieder die Verbindung hernehmen sollte. Wenn man ein Sportler sich verletzt oder wenn er in einer Krise ist, dann braucht es auch einen Plan B. Und ich glaube, dass viele gerade einen Plan B brauchen und da einfach nur nicht aufgeben und weitermachen.
Sehr gut. Alexandra, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir natürlich auch. Vielen Dank, Alexandra.
Danke.
Das war unser Gespräch mit Alexandra Meisnitzer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir, wie gesagt, melden uns Anfang Oktober wieder, wenn wirklich der Kalender für die kommende Saison dann endgültig feststeht. Und dann versuchen wir euch da eine Einschätzung zu liefern, wie der Kalender genau ausschaut. Und danach melden wir uns auch mit einer Vorschau auf die ersten Rennen in Sölden Mitte Oktober. Und dann geht es eh schon Schlag auf Schlag. Hoffentlich geht es Schlag auf Schlag. Hoffentlich werden diese Rennen auch dann wirklich alle so geplant stattfinden können. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr uns auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter liked. Vielleicht sagt es auch dem einen oder anderen Freund, der einen oder anderen Interessierten, dass es einen Podcast zum Thema alpiner Skirennsport gibt. Das würde uns ein bisschen weiterhelfen. Und ja, in diesem Sinne, wir melden uns Anfang Oktober wieder mit den genauen Terminen zur Wettkampfsaison.